Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dass FPÖ-Chef Herbert Kickl den österreichischen Staat nach ungarischem Vorbild umbauen will, das ist keine Neuigkeit. Auch, dass die Partei Verbindungen zu den rechtsextremen Identitären pflegt, ist bekannt. Trotzdem sitzt die ÖVP derzeit in Koalitionsverhandlungen mit den Freiheitlichen. Und seit gestern Dienstag ein Video aufgetaucht ist, in dem FPÖ-Abgeordnete erst kürzlich über die ÖVP herziehen, stellt sich die Frage, ist der ÖVP wirklich alles egal? Wir sprechen heute darüber, wie die FPÖ wirklich tickt und welche Verantwortung die ÖVP trägt, wenn sie Herbert Kickl ins Kanzleramt befördert. Hans Rauscher, du bist seit vielen Jahren Kolumnist hier beim Standard und auch schon oft Podcast-Gast gewesen. Und auch im Podcast haben wir schon oft darüber gesprochen, seit mehr als einem Jahr, was denn das bedeuten würde, wenn Herbert Kickl tatsächlich Kanzler wird, was seine Pläne für Österreich sind. Damit wir es nochmal vor Augen haben, kannst du uns dazu ein paar Stichworte geben, wohin die Reise der FPÖ nachgehen soll?
Ja, ich werde versuchen, es kurz zu halten. Grundsätzlich muss man dazu sagen, autoritäre Persönlichkeiten sagen immer vorher, was sie vorhaben. Ja, sie kündigen es immer an. Ja. Im Fall von Kickl ist es zweigeteilt. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die stehen auch im FPÖ-Wahlprogramm. Das ist so auf der Schwelle unterhalb des großen gesetzlichen Umbaus der Republik. Zum Beispiel Entschärfung des Verhetzungsparagraphen, weil dadurch werden rechte Meinungen in Anführungszeichen diskriminiert. Einrichtung einer Meldestelle für politisierende Lehrer, Klammer, Lehrer, die sagen, es hat einen Holocaust gegeben. Dann das Allerneueste, ein Umbau der Presseförderung. Da haben wir jetzt die allerneueste Drohung, dem Standard Mittel zu entziehen, aber auch allen anderen kritischen Zeitungen. Umbau des ORF, also auf einer Ebene, wo man keine großen gesetzlichen Änderungen braucht, sondern das kann man auch, wenn man die entsprechenden Ministerien besetzt, kann man das machen. Man kann auch auf administrativem Weg Ausländer schikanieren. Dazu braucht man kein großes Gesetz. Man kann auf administrativem Weg verpflichtende Nikolo-Feiern einführen. Man kann mit einer entsprechenden Mehrheit auch Volksbefragungen veranstalten und Volksabstimmungen. Das wird es sicher geben. Also die FPÖ wird versuchen, gemeinsam mit der ÖVP, die da immer mitziehen muss, wird versuchen zu regieren, indem sie populistische Themen dem Volk vorlegt. Ja? Also Remigration. Wollt ihr Remigration, dass auch österreichische Staatsbürger mit Zuwanderungshintergrund, die sich aber Anführungszeichen schlecht benehmen, dass man die ausweisen darf? Das ist klar verfassungswidrig und wird nicht durchzusetzen sein, aber man kann damit Stimmung machen. Es wird eine Stimmungsmache geben. Das ist das eine. Und das andere, im Hintergrund stehen dann größere Veränderungen im Staatsgefüge. Also die Dritte Republik, das hat der Jörg Haider schon vor 30 Jahren gesagt, man könnte den Kanzler und den Bundespräsidenten zusammenlegen. Das wäre dann ein autoritärer Herrscher. Das ist noch weit weg, aber es sind schon Hausherren gestorben. Ja. Das ist etwa, womit man rechnen muss. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, mit denen man jetzt nicht rechnet, denn die Rechten sind einfallsreich.
Aber viele dieser Positionen, die kennen wir, also das sind jetzt eigentlich keine Überraschungen. Allerdings, bisher war das jetzt alles hypothetisch. Was wäre, wenn? Jetzt steht die FPÖ tatsächlich kurz davor, das Kanzleramt zu übernehmen. Verhandlungspartner ist die ÖVP. Trägt sie denn diese Positionen mit?
Erste Antwort, sie wird sie großteils mittragen. Aber davor möchte ich noch über ein anderes Thema reden. Kurz, auch aus Leserreaktionen über die Postings online und so weiter höre ich, naja, das wird schon nicht so schlimm sein und die werden sich sowieso wieder selbst in die Luft sprengen und so weiter. Und viele glauben nicht, dass es so kommen wird. Wenn man übers Land fährt oder in der eigenen Verwandtschaft sich ein bisschen umhört, merkt man, dass diese autokratischen Pläne der FPÖ meist gar nicht bewusst sind. Und wenn bei manchen, wenn sie bewusst sind, dann sagt man, ja, da gehört jetzt eher mal Ordnung gemacht. Ja. Das demokratisch Gefährliche daran ist im Bewusstsein einer starken Minderheit, würde ich einmal sagen, also 25-30%. Das ist einmal ein Problem, das wir haben. Das große Problem ist, dass die ÖVP bei sehr vielen dieser Dinge mitmachen wird. Wir haben es ja schon gesehen. Dort, wo die FPÖ nur mitregiert, in Niederösterreich, in der Steiermark, gibt es ja diese Lächerlichkeiten schon. In der Steiermark wollen sie jetzt diese Landeshymne aus dem 19. Jahrhundert, die Anspruch erhebt auf Gebiete, die heute zu Slowenien gehören, die wollen sie in die Verfassung schreiben. Ja? Anstatt, dass sie sich darum kümmern, dass die Autoindustrie vor die Hunde geht in der Steiermark. Der Fonds in Niederösterreich zur Begleichung der Impfschäden. In Wirklichkeit ist der zu höchstens 10-15% ausgenutzt, weil es keine wirklichen Impfschäden gibt oder keine solchen, die klar darauf zurückzuführen sind, und wird dazu benutzt, dass die Strafen, die halt irgendeiner mal halt zahlen müssen, weil er mit dem Auto ins Nachbardorf gefahren ist, die werden ihm jetzt ersetzt. Das ist alles lächerlich, macht aber Stimmung und macht eine andere Politik. Die ÖVP wird mit den ganz großen diktatorischen Maßnahmen nicht mitziehen, das glaube ich nicht. Ja. Aber sie wird Schritt für Schritt in Richtung der FPÖ gehen und sie ist im Begriff, ihre Identität dabei zu verlieren.
ÖVP-Chef Christian Stocker hat da im Standard-Interview dazu gesagt, dass er nicht die Nanny der FPÖ sei und quasi keine Verantwortung dafür übernehmen muss, was die FPÖ macht oder mit welchen Personen sie Positionen besetzt. Kann er sich da wirklich als möglicher Vizekanzler so aus der Verantwortung ziehen?
Naja, nicht einmal als Rechtsanwalt kann er sich so aus der Affäre ziehen. Zunächst einmal herrscht im Ministerrat Einstimmigkeit. Also wenn die FPÖ etwas klar Rechtswidriges beschließt, was ja die ÖVP auch schon getan hat, unter Kurz Strache hat man beschlossen, das Kindergeld für ausländische Arbeiterinnen, hauptsächlich 24-Stunden-Betreuerinnen, zu kürzen oder zu streichen. Das war klar EU-rechtswidrig und wurde auch aufgehoben. Die ÖVP hat das trotzdem betrieben. Der Stocker weiß ganz genau, dass er bei solchen Sachen entweder mitziehen muss oder dass er vielleicht ein bisschen abschwächen kann, solche Maßnahmen. Aber auf der gesetzlichen Ebene, auf der Ebene des Ministerrats, ist er mitgefangen, mitgehangen. Da gibt's kein "Ich steige jetzt aus". Das größere Problem meiner Meinung nach damit ist, dass die ÖVP sich noch mehr an die Freiheitlichen anpasst, weil jetzt sind ja die Machtverhältnisse anders. Jetzt hätten wir dann einen freiheitlichen Kanzler. Und die ÖVP verliert damit ihre Identität. Sie hat sie eh schon weitgehend verloren. Also unlängst hat, glaube ich, am Sonntag in der neuen Sendung im Gespräch, hat die ehemalige Pressechefin des ÖVP-Kanzlers Wolfgang Schüssel gesagt, sie weiß nicht mehr, wofür die ÖVP steht. Und das stimmt. Die ÖVP macht mit bei dem, was die FPÖ vor allem in Ausländerfragen und dergleichen nach rechts hin tut. Sie macht halb mit, dreiviertel mit, aber sie macht mit. Und wozu braucht es dann überhaupt noch eine ÖVP?
Also die ÖVP nähert sich immer mehr der FPÖ an, aber wie ist es denn umgekehrt? Wie steht denn die FPÖ jetzt zur ÖVP? Wenn man sich jetzt so die bisherigen Pressekonferenzen, die es zu den Verhandlungen gibt, anschaut, dann wirkt es schon so, als würden sich die Freiheitlichen da eindeutig am längeren Ast sehen.
Dieser Eindruck ist richtig, absolut richtig. Und das entspricht natürlich einem tiefen Genugtuungsgefühl, einem Gefühl, jetzt können wir es ihnen zeigen. Denn in den bisherigen Koalitionen, also 2000 bis 2006 und 2017 bis 2019, hat ja die ÖVP immer die Freiheitlichen benutzt, sich ihrer bedient, hat sie ein bisschen spüren lassen, dass sie nur das Beiwagerl sind und so weiter. Und jetzt ist es umgekehrt. Also besonders bei Herbert Kickl kann man ja sehen, dass er das kaum unterdrücken kann, den Triumph. Er weiß natürlich auf einer intellektuellen Ebene, er kann es nicht zu weit treiben. Er darf die ÖVP nicht zu sehr demütigen, denn ja noch haben wir ja nicht diese Koalition. Aber es ist deutlich spürbar. Und längerfristig strategisch rechnet die FPÖ eindeutig damit, dass sie einen Großteil der Wähler der ÖVP übernehmen wird. Also die FPÖ ist ja insofern ein Phänomen, als sie zunächst einmal die Arbeiterschicht der SPÖ weggenommen hat und jetzt drängt sie auch im ländlichen Bereich vor, also in einer Domäne der ÖVP. Sie ist inzwischen eine echte Volkspartei.
Sie gibt sich ja derzeit auch sehr staatsmännisch. Das Motto der Verhandlungen steht unter ehrlichem Regieren. Wenn man jetzt ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann schaut das vielleicht ein bisschen anders aus. Zum Beispiel wurde dem Standard ein Video zugespielt, in dem zwei freiheitliche Abgeordnete bei einem FPÖ-Stammtisch, der öffentlich war, also da konnte jeder hingehen, ganz frei von der Leber reden.
Ich habe schon oft gesagt, eigentlich müssen wir ja austreten. Das ist ja in Afghanistan auch so. Ne? Und wenn sich einer in der Stadt so deppert verhält, dann wird er aufs Land geschickt. Und wenn einer nur immer nicht spurt, dann wird er nach Europa geschickt. Die kriegen das letzte Gesindel. Wir haben immer gesagt, es muss für diese Leute möglichst unangenehm sein. Dann kommen sie auch nicht, weil das ist der Hauptschmäh.
Also, da muss man auch schauen, dass man Leute, dass man denen das Gefühl gibt, Abmarsch mit der Militär, mit der Flieger und wieder schauen. Ihr seid so schnell kannst du nicht schauen.
Hans, was sagt uns das?
Die kürzeste Antwort darauf ist, so sind die. Sie sind so. So denken sie wirklich. Und der Abgeordnete Harald Stephan und der andere Cank, dessen Vornamen,
Markus Cank,
die sind ja nicht irgendwer. Ja, das sind keine Hinterbänkler. Die sind so im mittleren Management der FPÖ angesiedelt und genau so denken sie. Ja, das ist eine Mischung aus deutschnational, populistisch, frauenfeindlich, ganz klar frauenfeindlich. Das war immer schon da. Das ist die DNA der FPÖ. Ja. Sie haben es nur eine Zeit lang ganz gut verbergen können oder die Menschen haben es zur Kenntnis genommen, dann wieder beiseite geschoben. Das sind lauter Einzelfälle. Es gibt da auch eine Weigerung breiterer Schichten, die Realität der FPÖ zu erkennen. Aber es bricht immer wieder durch und das letzte Beispiel dafür ist ja, dass der Wiener FPÖ-Parteichef Dominik Knepp auf diese Veröffentlichung des Standard reagiert hat, indem er sagt, diesem Scheißblatt werden wir die Presseförderung entziehen, in der Kurzform. Ja. Das ist es. Genau so denken sie. Das sind sie. Ja. Er hat dann ein bisschen zurückgerudert, aber das ist im Wesentlichen die Grundhaltung.
Vielleicht sprechen wir dann später nochmal kurz über die Vorstellung von Pressefreiheit der FPÖ. Was dieses Video aber auch zeigt, ist, was einzelne FPÖ-Mitglieder von der Volkspartei, also ihrem Koalitionspartner, halten. Da heißt es, die ÖVP sei machtgeil, sie sei in einem jämmerlichen Zustand und gehöre eigentlich mit einem Regierungsverbot ausgestattet. Müsste das die ÖVP jetzt nicht alarmieren? Also ich frage mich, wo ist denn da jetzt die Vertrauensbasis noch für eine Zusammenarbeit?
Soweit ich in die ÖVP hineinhören konnte in den letzten Tagen, gibt es da schon ein relativ starkes Erschrecken. Allerdings reden sie sich diese Äußerungen schön. Denn die ÖVP hat sich in eine strategische Lage manövriert, wo sie eigentlich glaubt, nur noch mit der FPÖ in der Regierung bleiben zu können. Ja. Mit den Sozialdemokraten, glauben sie, geht es nicht, hauptsächlich wegen Andreas Babler. Aber sie haben sich in eine strategische Klemme hineinmanövriert. Daher müssen sie Realitätsverweigerung betreiben, indem sie sagen, naja, was da irgend so ein Abgeordneter, der aber nicht irgendein Abgeordneter ist, über uns sagt, das ist nicht so wichtig. Sie müssen sich die Sache schönreden. Wobei diese Äußerungen von FPÖlern ja noch einmal nicht verwunderlich sind, weil die ÖVP die FPÖ in der Vergangenheit wirklich immer wieder schlecht behandelt hat, herablassend behandelt hat. Ich meine, der größte Affront war ja, dass nach Ibiza nicht nur der Strache aus der Koalition mit der ÖVP gehen musste, sondern auch der damalige Innenminister Herbert Kickl. Also Sebastian Kurz hat als Kanzler darauf bestanden, dass der geht. Und zwar, weil er dem Kickl zu Recht nicht vertraut hat, der ja eine Razzia auf den eigenen Verfassungsschutz unternommen hat. Wobei Kurz mehr gestört hat, dass der Kickl den Verfassungsschutz umfärben wollte, als an sich die Tatsache, dass er eine solche Razzia durchführen hat lassen. Aber zwischen den beiden ist ja sehr viel Porzellan auch schon zerschlagen worden. Nur zuerst hat die ÖVP geglaubt, sie kann sich mit Hilfe der FPÖ an der Macht halten. Jetzt sagt die FPÖ, naja, die brauchen wir jetzt noch eine Zeit lang und mit der Zeit werden wir sie schlucken.
Du hast es schon angesprochen, die FPÖ hat natürlich auf dieses Video reagiert und auch auf sozialen Medien wurde dann ziemlich viel über den Umgang der FPÖ mit Presse diskutiert. Um was geht es denn dabei und wie stellt sich die FPÖ denn die Zukunft der Medien vor?
Die FPÖ hat seit ihrer Gründung ein problematisches Verhältnis zu kritischer liberaler Presse oder zu kritischen liberalen Medien. Das ist einfach so. Man muss dazu sagen, die FPÖ ist gegründet worden von einem SS-General und der nächste Vorsitzende, nämlich Friedrich Peter, war ein SS-Offizier. Also viel mehr müsste man dazu nicht sagen. Die FPÖ hat sich auch verfolgt gefühlt von der unabhängigen, von der kritischen Presse. Und Jörg Haider hat es dann, unter dem der eigentliche Aufstieg zu einer populistischen Mittelpartei begonnen hat, hat dann bewusst darauf gesetzt, zu sagen, wir sind die Rebellen und die sogenannten Mainstream-Medien sind ja ohnehin mit den Roten und den Schwarzen verbandelt. Die schreiben uns nur runter im Auftrag der Roten und Schwarzen. Und er hat dann auch einmal gesagt, man werde ja in den Redaktionsstuben schon aufräumen, wenn man an die Macht kommt. Und das wollen sie heute noch. Das ist der Plan und ist der Auftrag. Und wenn jemand wie der Dominik Knepp, ich muss da immer kurz innehalten, damit ich den Namen richtig ausspreche, wenn der sagt, also man wird die Presseförderung dem Standard und auch den anderen kürzen, wobei man noch ein Gedanke dazu, die Freiheitlichen waren dann so gerissen und so klug, sich nebenher eine Parallelwelt von Parallelmedien, von kleinen Sendern und Websites aufzubauen, dass sie die sogenannten Mainstream-Medien schon fast nicht mehr brauchen. Ja. So rückwärtsgewandt die Freiheitliche Partei ist im Ideologischen, so modern sind sie in den Mitteln, kann man auch eine historische Parallele ziehen.
Hans, was würdest du denn sagen, sind sich da die Verantwortlichen in der Politik, allen voran die ÖVP, darüber im Klaren, wohin Österreich derzeit steuert?
Das ist die 64.000-Dollar-Frage. Ich glaube, es ist schon ein Unbehagen da. Und zwar in allen Parteien, mit Ausnahme der Freiheitlichen. Sie haben nur ihre Chance schon fast verspielt. Die Verhandlungen zur Bildung einer Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos wurden einfach schlecht geführt. Da gibt es 1000 Gründe dafür, aber sie wurden so geführt, dass nichts herauskommen konnte. Wer da jetzt schuld ist, auf das will ich mich gar nicht einlassen. Und da war bei allen das Bewusstsein zu gering, was dann passiert. Das beginnt ihnen jetzt langsam aufzusteigen, auch der ÖVP. Aber der Weg ist, glaube ich, beschritten. Also ich halte es noch für möglich, es gibt noch eine ganz kleine Chance, dass im Hintergrund die sogenannten Sozialpartner, also auf der einen Seite vor allem die Wirtschaftskammer und auf der anderen Seite die Gewerkschaft, sagt, naja, das ist nicht gut für uns beide. Schauen wir, dass wir doch noch zu einer Einigung kommen, aber ich glaube auch, das ist vorbei. Und in der industriellen Vereinigung, die auch eine sehr wichtige Rolle spielt, hat man von Anfang an, also seit mindestens einem halben Jahr, auf eine Koalition Freiheitliche, ÖVP gesetzt. Man hat noch gedacht, ja, die ÖVP wird den Kanzler stellen, aber einen freiheitlichen Kanzler akzeptiert man auch und denkt sich, den werden wir schon einbinden. Das ist, auch da gibt es historische Beispiele, ein großer Irrtum. Es gibt noch eine kleine Möglichkeit, dass die Freiheitliche Partei in ihrem Siegesrausch es jetzt noch einmal übertreibt und die ÖVP überfordert. Das Problem in der ÖVP aber ist, es gibt dort niemand, der wirklich für eine Willensbildung zuständig ist. Der Nehammer ist weg, Stocker ist ein Einspringer und sonst gibt es nicht wirklich ein Machtzentrum oder gibt es wirklich einen Kreis von Leuten, die sagen, hoppla, wo gehen wir dahin?
Ob die laufenden Koalitionsverhandlungen noch über dieses Hoppla stolpern werden, das bleibt abzuwarten. Am Donnerstag sollen wir jedenfalls ein Update von FPÖ und ÖVP zum Stand der Dinge bekommen. Vielen Dank dir, Hans Rauscher, für deinen Besuch im Studio und das spannende Gespräch heute.
Danke sehr.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen, kritische Berichterstattung und unabhängigen Qualitätsjournalismus genauso schätzen wie wir, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterhin unterstützen, den Podcast abonnieren oder auch mit einem kleinen finanziellen Beitrag, das geht schon ab 3 Euro, den Standard supporten wollen. Alle Infos dazu gibt's unter abo.derstandard.at. Und jetzt zu 3 Dingen, die Sie heute sonst noch wissen sollten. Erstens, in Südkorea ist der entmachtete Präsident Yoon Suk-yeol verhaftet worden. Yoon hatte Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgerufen. Das Parlament konnte den Putschversuch aber stoppen. Der Präsident wurde dann vorläufig von seinem Amt enthoben und Ermittlungen wurden gegen ihn aufgenommen. Das Verfassungsgericht muss jetzt über dessen finale Absetzung entscheiden. Dann gibt es in Südkorea Neuwahlen. Zweitens, im südafrikanischen Stilfontein wird derzeit eine stillgelegte Goldmine geräumt. Dabei wurden bis Mittwochnachmittag 60 Leichen geborgen und mehr als 100 illegale Goldgräber lebend gerettet. Illegaler Bergbau ist in dieser Region sehr verbreitet. Die Behörden gehen davon aus, dass derzeit noch hunderte Menschen in der Mine sind, die einer Festnahme entgehen wollen. Zum Teil wurde versucht, die Goldgräber durch das Abschneiden von Wasser- und Nahrungsversorgung zum Aufgeben zu zwingen. Und drittens, die Grünen wollen die Nutzung von Nikotinbeuteln durch Jugendliche einschränken. Das Gesundheitsministerium hat deshalb ein neues Gesetz entworfen, das den Verkauf von Nikotinbeuteln an Jugendliche unter 18 Jahren verbieten soll. Diese sogenannten Pouches werden unter die Oberlippe gelegt und dann wird der Stoff über die Schleimhäute aufgenommen. Und das macht nachweislich süchtig. Auch ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen ist in diesem Gesetzesentwurf vorgesehen. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf derstandard.at. Und wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns über einen Like oder auch einen netten Kommentar. Falls Sie uns sonst noch irgendetwas mitteilen möchten, schreiben Sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.